Ich bin der Meinung, dass wir seit Ostern alle ein Problem haben. Ich will ja jetzt kein bisschen an dem Zentrum unseres Glaubens rumkriddeln, ganz und gar nicht, aber ich befürchte, dass wir, weil wir ja wissen, wie die Sache weitergeht, uns überhaupt kein bisschen mehr vorstellen können, wie es den Frauen damals, wie es den Jüngern damals gegangen sein muss. Der Michael hat uns ja noch mal kurz mit reingenommen. Da ist Jesus, der die Leben der Nachfolger verändert hat. Da ist dieser Einzug nach Jerusalem. Und dann ist es doch tatsächlich passiert, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass er tot war. Und ich möchte uns da zuerst noch mal so ein bisschen mit reinnehmen und möchte mir dazu mit euch Maria angucken, die aus Magdala. Von der wissen wir, so schreibt es die Bibel, dass Jesus ihr begegnet ist, dass sie Jesus begegnet ist und dass er ihre Dämonen ausgetrieben hat. Und was ist denn damit gemeint? Damit ist gemeint, dass irgendwas im Leben der Maria gewesen sein muss, was sie behindert hat im Leben. Es muss irgendwas im Leben der Maria gewesen sein, was ihr Leben irgendwie zerstört hat. Ob das jetzt sowas wie Voodoo-Zauber war, ob das irgendeine Erkrankung war, irgendeine psychische Erkrankung, ob sie vielleicht in ihrer Kindheit irgendwelche Traumata erlebt hatte, die ihr das Leben unmöglich gemacht haben. Ob es vielleicht Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit war, die sie sozial isoliert hatte und sie dadurch irgendwie nicht ins Leben hineingekommen ist. Egal wie und was Marias Dämonen waren, in dem Moment, wo sie Jesus begegnet, ist ihr Problem gelöst und sie kann leben. Jesus befreit sie. Und sie wird, das schreibt die Bibel, eine der engsten Nachfolgerinnen Jesus. Sie ist da mit dabei. Und sie versorgt die Jünger und wahrscheinlich denkt sie, ab jetzt ist das Leben die reinste Herrlichkeit. Und ich bin mir sicher, als sie in Jerusalem eingezogen sind, da muss doch sie wie alle anderen denken, ab jetzt geht's nur noch steil bergauf. Jetzt erobert unser Jesus die ganze Welt und die ganze Welt kriegt das mit, was ich erlebt habe, nämlich, dass Jesus befreit. Und dann kommt es so ganz krass anders. Und sie steht mit den anderen Frauen unterm Kreuz und erlebt, dass er gekreuzigt wird. Und dass er tot ist, dass er eben nicht herabsteigt, dass da eben nicht irgend so ein großes Engel-Halleluja-Ding da erscheint oder irgendwas. Nein, er ist tot, er ist mausetot. Und ich denke, sie, genauso wie alle anderen, waren einfach enorm geschockt. Ich glaube, die konnten sich noch gar nicht vorstellen, was das jetzt bedeutet für ihr Leben. Denn dieser Jesus hat doch alles umgedreht. Mit diesem Jesus kam doch gerade mal Leben in ihr Leben hinein. Und jetzt? Ich glaube, die hatten in dieser kurzen Zeitspanne zwischen diesem Ostersonntag, über den wir gleich sprechen müssen, und diesem Karfreitag davor, ich glaube, die hatten alle noch gar keine Möglichkeit, sich irgendwas zu überlegen, irgendwie das zu verarbeiten oder zu verdauen. Zu geschockt waren sie in Anbetracht dessen, dass jetzt ihr Leben aus ist. Und so blieb ihnen tatsächlich nur noch das eine, mit diesen wohlriechenden Ölen, ihrem geliebten Jesus, die allerletzte Liebestat angedeihen lassen zu können, nämlich ihn einzubalsamieren. Mehr war da nicht mehr. Und wie sehr sie geschockt waren, ich finde, es zeigt sich daran, dass die drei sich zwar bemüht haben, irgendwie die Öle und was man da alles so braucht, beisammen zu haben, aber dass sich keine von ihnen irgendwie offensichtlich Gedanken gemacht haben, dass da ja ein Stein vor dem Grab liegt und dass sie da ja gar nicht hinkommen. Ich finde, auch das zeigt, wie unglaublich emotional überfrachtet dieses Geschehen auf die Frauen, auf alle Beteiligten gewirkt haben muss. Wer wälzt den Stein vom Grab? Wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Wie sehen die Gräber deines Lebens aus? Vor welchen Gräbern stehst du und fragst dich, wer kann diesen Stein wegrollen? Sind es echte Gräber? Steckst du mitten in der Trauer um einen geliebten Menschen? Steckst du schon so lange in deiner Trauer fest, dass du gar nicht mal weißt, wie du da zurückkommen sollst? Oder sind deine Gräber ganz anderer Art? Sind deine Gräber Tote, die du betrauerst, weil Beziehungen gestorben sind? Die Beziehung um einen Partner, deine Beziehung zu einem engen Familienmitglied, entgleiten dir deine Kinder und du verstehst gar nicht so ganz, was da eigentlich passiert ist. Du wolltest doch nur das Beste und jetzt stehst du vor einem Aus und fragst dich, was ist denn da passiert bei uns? Oder sind deine Gräber, deine Toten, das, was du in deinem nahen Umfeld mitkriegst? Kriegst du so viel aus deinem nahen Umfeld mit an Leid, an Katastrophen, als Schicksalsschlägen, dass du da merkst, dass du da gar nicht weiterkommst? Oder ist es die Welt, die sich so sehr verändert, unser Land, die Kriege? Ist es das, wo du den Eindruck hast, was soll sich denn da noch ändern? Das wird doch alles nur noch schlechter. Wie soll ich denn in Zukunft überhaupt noch irgendwie über die Runden kommen? Sind das deine Gräber? Und was sind deine Steine vor diesen Gräbern? Ist es deine Hoffnungslosigkeit? Dass du dir einfach überhaupt nicht mehr vorstellen kannst, dass das jemals wieder anders sein sollte. Es ist das, was du mit den drei Frauen teilst. Oder ist es deine Kraftlosigkeit, dass du schon so lange versuchst, in dieses Grab reinzukommen, deine Situation irgendwie zu verändern, dass du merkst, ich habe überhaupt keine Kraft mehr, ich kann keine Steine mehr verrollen, ich kann mich diesen Gräbern nimmer nahen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll zu denken. Und du resignierst. Oder sind deine Gräber so tot, dass dir dein Glaube abhanden gekommen ist? Weil du die Zumutungen Gottes in deinem Leben einfach nicht mehr eingeordnet kriegst. Mich hat dieser Text so sehr beeindruckt, weil ich finde, dass diese Frauen eins zu eins wir sind. Sie haben so viel erlebt mit Jesus. Diese Maria aus Magdala ist befreit worden von all dem, was in ihrem Leben sie lebensuntüchtig gemacht hat, was sie zerstört hat. Jesus hat sie befreit daraus. Sie hat so viel erlebt mit diesem Mann, mit diesem Sohn Gottes. Und jetzt ist er tot. Und ihr bleibt nichts mehr, genauso wie den anderen auch, als ihn einzubalsamieren. Und wir können uns da wirklich mit hineinnehmen, denn das, was wir betrauern, unsere Tote, unsere Toten, das sind ihre, das ist ihr Toter, das ist ihr Toter Jesus. Ich lese ab Vers 4 weiter. Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Eigentlich ist doch jetzt alles klar, oder? Und dieses Aufblicken, ja, also sie stehen vor dem Grab, sehen, der Stein ist weg, sie blicken da auf. Da könnte doch so viel Trost drin stecken, oder? Also erstens mal, ihr großes Problem war ja, wer rollt uns den Stein weg? Und sie stehen vor dem Grab und sie sehen, der Stein ist weg. Also da hätten sie doch schon mal Halleluja schreien können, oder? Und dann gehen sie hinein und sehen diesen jungen Mann. Wir gehen ja stark davon aus, er trug ein weißes Gewand, dass es ein Engel war. Da hätten die doch irgendwas erahnen können. Da hätte doch die eine die andere anschubsen können nach dem Motto, hat er doch gesagt, oder? Er hat es doch gesagt. Da hätte doch irgendwie so eine Osterfreude so langsam irgendwie keimen können, oder? Aber wir verstehen es doch nur zu gut, dass sie so in ihrem Tunnel sind, dass sie so in ihrem Erschrecken sind, dass sie so in ihrer Trauer sind, dass sie so in ihrer Hoffnungslosigkeit und in der Wahrnehmung ihrer Realität sind. Es war ja die Realität, dieser Jesus war tot, dass sie so sehr darin gefangen waren, dass sie diesen jungen Mann einfach als Mann wahrnehmen und sich zutiefst erschrecken. Wahrscheinlich denken sie, jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Jetzt nicht nur, dass er tot ist, jetzt haben die den dann noch geklaut und jetzt sitzt irgend so einer da. Das heißt, der Tunnel, in dem sie sind, diese Fokussierung auf das Leid, diese Fokussierung auf all das, was passiert ist, auf das Hoffnungslose, auf dieses Zerstörende, der wird nur noch größer. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Hört das jemand aus dem Text? Hören das diese drei Frauen? Ihr braucht euch nicht zu erschrecken? Hören sie es? Und dabei ist es für uns doch so offensichtlich, oder? Noch während die sich überlegen, wer rollt uns den Stein weg, ist die Sache schon längstens gelaufen. Nicht nur, dass der Stein weg ist, nicht nur, dass der Leichnam weg ist, diese ganzen Fragen, das ganze Leid, all das, was passiert ist, ist obsolet, es ist völlig hinfällig. Es gibt keinen Leichnam mehr, weil Jesus auferstanden ist. Diese ganzen Fragen, diese ganze Hoffnungslosigkeit, ihr ganzes Problem ist dahin. Jesus ist auferstanden. Aber sehen Sie es? Kriegen Sie es irgendwie in den Kopf? Vom Herzen reden wir ja gar nicht, aber kriegen wir es in den Kopf, dass wir uns nicht fürchten müssen? Kriegen wir es in den Kopf, dass uns immer wieder von diesem dicken Buch, mit dem viele von uns schon so lange ihres Lebens unterwegs sind, kriegen wir es in unser Kopf und in unser Herz, dass uns immer wieder zugesprochen wird, ihr braucht nicht zu erschrecken. Du brauchst nicht zu erschrecken. Du brauchst nicht zu erschrecken. All das, worum du dich sorgst, all das, wo du in Anbetracht deines Lebens Gräber siehst, Tote siehst, all das, wo du den Eindruck hast, da tut sich nichts mehr. Ich stehe vorm Aus. Ich weiß zwar nicht, wie ich da hingekommen bin in diese Sackgasse, aber es geht irgendwie nicht mehr zurück. All das, was dich betrübt, was dich bedrückt, was dich zum Stolpern bringt, all das Zerstörende in deinem Leben, es ist erledigt. Das ist nicht mehr dein Thema. Es ist nicht mehr mein Thema. Weil wir diesen Zuspruch vom Himmel haben, wir müssen uns nicht erschrecken, weil Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. kannst du das für dich glauben? Der Michael hat ja da so hingeführt und hat gefragt, wo stehen wir denn 8 Tage nach Ostern? Und ich habe mich natürlich mit diesem Text viel beschäftigt und fand es ganz spannend zu spüren, wenn es ans Eingemachte geht, wenn ich meinen persönlichen Toten begegne, wenn ich meinem persönlichen Stolpersteinen im Leben begegne, wenn ich meinem all dem, was mich umtreibt und was mich nicht vorwärts bringt, begegne, dann geht mir es genauso wie den Frauen. Da bin ich 8 Tage nach Ostern genauso weit wie 2 Tage vor Ostern. Ich kann es für mich so schwer glauben. Ich kann es für mich und für mein Herz so schwer fruchtbar machen, dass wir uns eben nicht fürchten müssen. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und genauso ging es den Frauen damals. Ich lese ab Vers 7. Macht euch auf, so spricht es dieser Engel den Frauen zu, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, es wäre eine eigene Predigt wert, ich hoffe, ihr habt darüber letzte Woche was gehört, weil ich das so grandios finde, dass da Petrus so im Detail angesprochen wird, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Jesus geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Spätestens da müsst doch Klick machen, oder? Das hat er doch alles gesagt. Sie wussten das doch. Und wie würden wir denn die Geschichte weiterschreiben, wenn wir die Schreiber der Bibel gewesen wären? Hätten wir uns getraut, den Vers 8 wirklich so zu schreiben? Ist das nicht eine bodenlose Unmöglichkeit, dieser Vers 8? Weder Jubel noch Halleluja. Noch und jetzt breitet sich das Evangelium in der ganzen Welt aus? Nein! Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Kannst du diese Zusage Gottes, fürchte dich nicht, kannst du das heute Morgen für dich hören? Gehst du heute früh aus dem Gottesdienst heraus und hast es für dich gehört? Oder läufst auch du heute aus dem Gottesdienst heraus und bist dann zu Hause und merkst, dass du zitterst vor Angst? Ich finde es ganz interessant, wie die Geschichte weitergeht. Man liest nämlich im direkten Nachklang, dass Jesus selbst dieser Maria aus Magdala begegnet ist. Und als Jesus selbst ihr begegnet, da wird es ihr plötzlich klar. Und das erinnert den einen oder anderen vielleicht an den Jünger Thomas. Auch dem wurde ja gesagt, Mensch, du, das ist mit dem Jesus, das ist, der ist wieder auferstanden, es stimmt tatsächlich. Und er sagt, also Leute, ehrlich, was eine Story. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Vielleicht erinnert es euch daran. Wenn es auch dir so geht, dass du merkst, dass du dieses fürchte dich nicht, dieses du brauchst dich nicht zu erschrecken, wenn du merkst, dass du das für dich überhaupt kein bisschen fruchtbar machen kannst, wenn du merkst, dass dein Kopf das zwar glaubt für alle anderen, die hier sitzen, also bitte, ja, also wir glauben das ja, aber wenn du merkst, dass du es für dich und für deine Situation und für dein Stolpern und für dein Scheitern und für deine Gräber und für deine Toten, wenn du merkst, dass das sich überhaupt kein bisschen berührt und trifft, dann bleibt uns nur Jesus zu bitten, dass er selbst uns begegnet. Und ich freue mich, dass wir nachher Abendmahl feiern, weil das ja nochmal so eine ganz andere Art ist, Jesus zu begegnen. Aber ich will dir heute, wie du es wahrscheinlich schon unzählige Male gehört hast, zusprechen: Unser Jesus ist nicht tot. Und darum sind auch unsere Toten nicht tot. Und darum ist auch all das, was in unserem Leben uns zerstört und all das, was uns im Leben nicht weitergehen lässt und all das, wo wir merken, da strugglen wir, da ist eine Einbahnstraße, wir kommen nicht weiter, wir zittern und wir fürchten uns. All das muss so nicht mehr sein, all das ist so nicht mehr. Nicht nur, weil wir hineingesprochen zu kriegen, dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern weil Jesus auferstanden ist und weil er damit all die Themen unseres Lebens schon längst gelöst hat. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben ja so unsere Vorstellungen, wie das bitte schön auszusehen hat, unser Leben. Aber dass er es gelöst hat und dass es verändert hat, das ist Tatsache, ob wir es glauben können oder nicht, dass es tatsächlich passiert an Ostern. Und darum gilt, du brauchst dich nicht zu erschrecken. Er hat dich erlöst. Er hat all dein Leid erlöst. Er hat dich bei seinem Namen gerufen. Du gehörst zu ihm, weil du sein geliebtes Kind bist, weil er sich um alles kümmert. Du brauchst ihm nur zu vertrauen. Dieser große Plan Gottes, von dem wir vorhin gesungen haben, dieser große Gott, der allen Widerständen zum Trotz wieder diese Mandel- und Kirschblüten blühen lässt, dieser große Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hat, dieser große Gott, der seinen Sohn auf die Erde schickt, der zulässt, dass er gekreuzigt wird und der ihn dann wieder auferstehen lässt. Dieser große Gott hat auch dein und mein kleines Leben in der Hand und kümmert sich darum. Und zwar richtig. Dazu möchte ich mit euch zusammen jetzt am Ende meiner Predigt Psalm 145 beten, weil der das nochmal ganz schön aufgreift. Ihr dürft gerne sitzen bleiben und ich schlage vor, ich lese die linksbündigen Verse und ihr lest die eingerückten Verse. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Amen.